Das motivierte Mitarbeiter oder Mitarbeiter oder generell Menschen, die arbeiten, wann sind die zufrieden, wann sind die motiviert? Das ist dann, wenn sie das Gefühl und das Erlebnis von Fortschritt haben. Und die nennt
Ja.
das Progress Principle, also Fortschrittsprinzip.
Ja.
Und sagt, also ihre These ist, dass es ein total menschliches Bedürfnis ist, zu
Ja.
erleben, dass ich, wenn ich etwas tue, dass sich was verändert und dass ich auch weiterkomme. Und das klingt erstmal so banal, aber wenn man sich mal überlegt, die meisten Leute im Job drehen sich ganz oft im Kreis, ne? Die machen,
Ja.
produzieren irgendwas für die Schublade oder die wird für den nächsten Meeting abgebügelt, wenn du eine Idee hast. Und ich glaube, dieses Konzept von sich immer weiter fortzubewegen, das
Ja.
ist total essentiell. Und die Frage ist nicht, wie schnell mache ich das oder wie steil ist die Kurve, sondern wichtig ist, dass du weiterkommst, ne? Und dass du merkst, das, was ich tue, das bringt was, ne? Du musst ja nicht direkt, du musst nicht direkt ein Buch schreiben nach 2 Monaten Selbstständigkeit, ne?
Ja.
Aber wenn du merkst, hey, cool, irgendwie, ich konnte da irgendwie ein Coaching verkaufen oder ich konnte, weiß nicht, ich habe andere Leute gefunden, mit denen ich was zusammen mache. Das ist das Gefühl von Fortschritt und das brauchen wir einfach.
Hallo und herzlich willkommen und wie schön, dass du auch wieder dabei bist beim Podcast Create Your Work Life von Claudia Winkel, dem Podcast, wo sich alles um dein Arbeits- und Lebensglück dreht, auf dass du viele Flow- und Freumomente in deinem Leben findest, entdeckst und wiederentdeckst, dass der Virus Arbeits- und Lebensglück sich ganz schnell verbreitet. Heute in dieser neuen Folge, in dieser Folge Nummer 10, habe ich Marius Kursawe von Work-Life Romance zu Gast. Marius Kursawe ist Geschäftsführer von Work-Life Romance und die eine kreative Hälfte. Kennengelernt habe ich ihn als Trainer dieses sehr innovativen und empfehlenswerten Weiterbildungsformats. Marius, würdest du dich bitte vorstellen, wer du bist, was du machst für diejenigen, die dich noch nicht kennen?
Ja, gerne. Also erstmal vielen Dank, Claudia, für die Einladung in deinen Podcast. Freut mich sehr. Ja, ich habe ja schon gesagt, ich bin Marius, ich bin einer der beiden Gründer von Work-Life Romance. Der andere ist der Robert Kötter, mit dem ich die Firma, ich glaube 2012 war es, gegründet habe. Ich fange mal kurz an, ein bisschen ein bisschen chronologisch. Ich habe
Ja.
mal Kommunikationswissenschaften studiert und Geschichte. Bin danach lange Jahre in Beratung gewesen, habe viel Change Management gemacht und habe dann 2000, ja, um 2012 herum gemerkt, dass diese Arbeitsweise der Beratung nicht so ganz zu dem passt, wie ich gerne leben und arbeiten möchte. Und habe dann mit Robert zusammen die Firma gegründet. Und wir haben dann so ein bisschen unser eigenes Problem zum Inhalt unseres Angebots gemacht, nämlich Menschen dabei helfen, sie begleiten, sie unterstützen auf dem Weg in so ein eigenes, selbstbestimmtes und auch passenderes Life-Design, nennen wir das ja immer. Also die
Ja.
Gestaltung des eigenen Lebens, der Arbeit. Also wie will ich leben, wie will ich arbeiten. Und genau, das machen wir jetzt seit einigen Jahren. Hat angefangen mit ganz klassisch Workshops für Individualpersonen, also Berufsorientierung kann man, glaube ich, dazu sagen,
Ja.
Jobcoaching. Und
Ja.
heute, das machen wir immer noch, aber heute sind wir auch viel im Bereich Beratung unterwegs und unterstützen Unternehmen dabei, dass die Mitarbeiter nicht zu uns kommen müssen. Also die Frage, wie kann man schon im Job zufriedener sein, wie kann man Strukturen, Prozesse schaffen, wie kann man eine Kultur schaffen, wie man auch im Unternehmen ein besseres Work-Life-Design hat. Und genau, das ist so die Jobseite privat. Ich bin verheiratet, habe ein kleines Kind, der ist 4 Jahre alt
Ja.
und wohnen so im Umland von Köln, also sind so ein bisschen aufs Grüne gezogen. Ja.
Ja, wunderbar. Also, das ist schon mal dein Live-Design, das du
Genau.
vor einigen Jahren gestartet hast. Und wenn du, das sind ja schon einige Jahre, wenn du darauf zurückschaust, was sind denn deine Meilensteine? Wo schaust du drauf zurück und was sind deine ganz besonders wichtigen und wertvollen Erfahrungen, die du in der Zeit gemacht hast?
Aber meinst du jetzt seit der Selbstständigkeit oder seit meiner Berufstätigkeit?
Vielleicht gehört ja beides zusammen, wenn du
Ja.
deine Berufstätigkeit, wenn du da noch mal kurz einen Blick drauf wirfst.
Ja, also ich würde meine Berufstätigkeit tatsächlich in diese zwei großen Kapitel unterteilen, nämlich einmal das Thema Leben als Angestellter und Leben als Unternehmer.
Ja.
Und da hast du den ersten großen Meilenstein natürlich schon in der Mitte drin, ne? Nämlich der Wechsel von einem festangestellten Job, einem sicheren Einkommen, einem sowas, was man gute Karriere nennt, ne? Hin in dieses große, ungewisse, einerseits schillernde Selbstständigkeit, andererseits natürlich auch mit Ängsten verbundene Zustand. Ja. Also das ist, glaube ich, der größte Meilenstein für mich gewesen, weil einfach der Übergang von einer Welt in eine ganz andere war.
Ja.
Und ich da, glaube ich, wie jeder oder wie fast jeder, der vor dieser Frage steht, verlasse ich einen Job, gehe ich in einen neuen Bereich, gehe ich in die Selbstständigkeit, natürlich auch extreme Zweifel hatte und auch Ängste und auch Befürchtungen. Also ich war da gar nicht so, wie soll ich sagen, das erzählt sich ja im Rückblick immer so leicht, ne? Ich habe das gemacht und es hat alles funktioniert und ich habe natürlich auch Monate da gesessen und abends auch wachgelegen und überlegt, Mensch, Marius, kannst du das aufgeben? Du hast so viel Zeit in diese Karriere gesteckt und das finde ich blöd, wenn du das jetzt wegwirfst, aber ich habe auch gleichzeitig so ein ganz klares Gefühl auch in mir wahrgenommen, dass diese Form von Arbeit einfach nicht zu mir passt. Und da war es nachher irgendwann auch eigentlich keine Frage mehr des Mutes, sondern eher eine Frage des Müssens. Also ich habe für mich war das gar alternativlos, ne? würde man sagen. Und dann haben wir in der Selbstständigkeit ganz viele so kleine Meilensteine gehabt. Und mit so klein meine ich tatsächlich am Anfang, als wir angefangen haben, als uns natürlich noch keiner kannte, da waren wir schon total happy, wenn mal irgendwie ein lokaler Journalist über uns berichtet hat. Das war für uns ein Meilenstein. Ne?
Ja, ja.
Oder wenn wir haben am Anfang mal an so einem Wettbewerb teilgenommen, so ein Gründerwettbewerb, das war so ein ganz klein und auch lokal und haben das einfach, ich glaube, wir haben uns am Tag vorher angemeldet und haben das dann irgendwie, haben das gemacht und mit uns waren so ganz viele ulkige Gründerideen. Also einer hatte so ein Städteführung, die andere hatte irgendwie Hundefutter und dann mittendrin waren wir mit unserer komischen Idee von einem neuen Coaching und wir haben es tatsächlich auch gewonnen, diesen Wettbewerb.
Ja.
Und da würde ich heute wahrscheinlich sagen, ja, ist ganz nett, ne? Also da würde ich mich heute nicht mehr so sehr drüber freuen, aber damals war das ein Riesending und so haben wir uns von so einem kleinen Erfolgserlebnis zu Erfolgserlebnis noch gehangelt und die wurden dann immer größer. Dann haben wir das Angebot bekommen vom Campus Verlag unser Buch zu machen. Das war natürlich ein riesen Meilenstein, der uns eine sehr große Aufmerksamkeit auch gebracht hat. Dann war sicherlich auch ein großer Meilenstein der erste Unternehmenskunde, der zu uns gekommen ist und gesagt hat, wollt ihr dieses Thema Live Design nicht mal bei uns im Unternehmen machen? Der letzte Meilenstein, vielleicht um das abzuschließen, war dann tatsächlich die GmbH-Gründung vor 2 Jahren. Also da sind wir auch nochmal als Unternehmen, haben wir nochmal einen größeren Schritt gemacht, also was die Rechtsform angeht, aber auch das Commitment natürlich, weil wir irgendwann gemerkt haben, die Idee oder die Firma, die ist so groß geworden, die braucht auch noch andere Formen. Und das war, glaube ich, so der letzte große Meilenstein für uns.
Gut, das ist nochmal eine ganz wertvolle Betrachtung für die Zuhörer. Das sind im Laufe der Berufstätigkeit, der Ausrichtung sind es eben wirklich auch die vielen, vielen kleinen Meilensteine, die dann nach vorne bringen und die auch fortlaufend dann einer Umbewertung auch unterzogen werden. Es findet ja viel Weiterentwicklung statt.
Ja, und die, Claudia, sind übrigens, finde ich, viel wichtiger, diese kleinen Meilensteine.
Ja.
Also dieser kleine Zeitungsartikel oder der erste Kunde, der erste Workshop, den du verkaufst, die finde ich viel wichtiger als diese großen. Natürlich ist das super, ein Buch zu verkaufen oder ein Buch zu machen. Aber du kommst nie zu diesem Punkt, wo dir jemand ein Buch anbietet, wenn du vorher nicht 10 dieser kleinen Mini-Meilensteine hattest.
Ja.
Und ich hab manchmal das Gefühl, dass die Leute viel zu sehr auf diese großen Ziele hingehen. Ne? Sowas wie, ich will ein eigenes Buch schreiben oder ich will irgendwie einen großen Vortrag halten oder so. Und ich habe das Gefühl, die vergessen halt, dass diese kleinen Wins, ne, diese Small Wins, die sind halt viel, viel wichtiger auf dem Weg. Wenn du langfristig und nachhaltig irgendwie auch erfolgreich sein willst, musst du es halt hinkriegen, immer wieder diese kleinen Meilensteine zu zu etablieren.
Das, ja, also das, du kommst, wichtig. Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Du kommst eigentlich um diese ganz konkreten To-Do-Listen gar nicht drum herum. Und dann ist es wichtig, sich dafür auch zu feiern, ja? Wirklich zu sehen, dass die letztendlich alle viel kleinen Schritte, die führen dann zu diesem Mega-Meilenstein, der dann von außen gesehen wird. Jetzt, es wird von außen häufig eben nur diese Spitze gesehen, ne? Und diese viele, viele Arbeit, die im Vorfeld in kleinen Hacks davor vollbracht wird jeden Tag, die ist so unsichtbar häufig. Die
siehst du nicht. Ja, und es gibt es gibt auch eine ganz spannende Untersuchung von einer amerikanischen Professorin, deren Namen ich jetzt aktuell nicht mehr erinnere, aber die hat herausgefunden, dass motivierte Mitarbeiter oder Mitarbeiter oder generell Menschen, die arbeiten, wann sind die zufrieden, wann sind die motiviert? Das ist dann, wenn sie das Gefühl und das Erlebnis von Fortschritt haben. Und die nennt das Progress Principle, also Fortschrittsprinzip.
Yeah.
Und sagt, also ihre These ist, dass es ein total menschliches Bedürfnis ist, zu erleben, dass ich, wenn ich etwas tue, dass sich was verändert und dass ich auch weiterkomme. Und das klingt erstmal so banal, aber wenn man sich mal überlegt, die meisten Leute im Job drehen sich ganz oft im Kreis, ne? Die machen, produzieren irgendwas für die Schublade oder die wird für den nächsten Meeting abgebügelt, wenn du eine Idee hast. Und ich glaube, dieses Konzept von sich immer weiter fortzubewegen, das ist total essentiell. Und die Frage ist nicht, wie schnell mache ich das oder wie steil ist die Kurve, sondern wichtig ist, dass du weiterkommst, ne? Und dass du merkst, das, was ich tue, das bringt was. Ne? Du musst ja nicht direkt, du musst nicht direkt ein Buch schreiben nach 2 Monaten Selbstständigkeit. Ne? Mhm. Aber wenn du merkst, hey cool, irgendwie, ich konnte da irgendwie ein Coaching verkaufen oder ich konnte, weiß nicht, ich habe andere Leute gefunden, mit denen ich was zusammen mache. Das ist das Gefühl von Fortschritt und das brauchen wir einfach auf dem Weg.
Ja, das brauchen wir ganz dringend. Da finde ich in dem Zusammenhang auch super spannend, dass derzeit diese sogenannten WOL, also Working Out Loud Circle, in Unternehmen eine unglaublich starke Resonanz erfahren, wo letztendlich dieses Bestätigen auch mit enthalten ist, dass ich innerhalb einer Gruppe, also es sind Peer Groups, die sich für 12 Wochen zusammenschließen und unter bestimmten Fragestellungen Entwicklung, persönliche Weiterentwicklung forcieren und unterstützen. Das ist dieser Working Out Loud Circle. Ich habe den auf dem Barcamp jetzt auch gerade aktuell kennengelernt, bin dann das erste Mal mit in Berührung gekommen. Und die entfalten eine unglaubliche Kraft, ja, da was auf den Weg zu bringen, weil man gemeinsam etwas bewegt. Also wenn ich Leute frage, die daran teilnehmen, das deckt sich total mit dem, was diese Professorin herausgefunden hat, was Menschen dann letztendlich zum Handeln bringt und mit einem guten Gefühl verbunden ist.
Ist natürlich spannend, wenn man sich überlegt, dass müssten ja, also das ist ja eigentlich die originäre Aufgabe der Arbeitgeber, finde ich an sich. Ne? Das ist schon ganz witzig, dass man dann halt so ein Konzept von außen ins Unternehmen einpflanzen muss.
Richtig.
Damit die Mitarbeiter das Gefühl haben, ich habe Wirksamkeit, ich habe Gestaltungsspielraum und ich kann partizipieren. Das ist einerseits freue ich mich total, dass das Konzept so erfolgreich ist. Andererseits legt es halt offen, wo die Defizite in den Unternehmen sind.
Definitiv. Das eine geht ohne das andere nicht. Es ist so ein Riesenbedürfnis bei den Mitarbeitern vorhanden nach, ich möchte mitgestalten, ich möchte partizipieren, dass sie das halt von außen anschieben und Firmen anschieben. Das ist schon, das ist schon sehr interessant. Gut, zurück nochmal zu deinem Leben. Zum nächsten Fragenblock. Was hat dein Leben, deine persönliche Entwicklung bisher besonders beeinflusst und warum? Das heißt, wenn ich konkreter frage, hast du für dich Vorbilder, vor allen Dingen in dem Moment, als du dann in die Selbstständigkeit gewechselt bist, gab es da Menschen, die dich ganz besonders beeinflusst haben? Gab es vielleicht sogar Rollenmodelle oder nix? Oder wie war das bei dir konkret?
Ja, bin immer auf der Suche nach Vorbildern, aber ich habe eigentlich nie so richtige Vorbilder. Also ich bin jemand, der sich schon gerne orientiert, auch an anderen, aber ich habe jetzt nicht so das eine Idol oder sowas, dass ich jetzt sagen würde, so ich mache das so wie Steve Jobs oder wie Barack Obama oder sowas, das habe ich nicht. Was ich aber schon immer hatte, war so eine Bewunderung oder so eine Faszination von Unternehmertum. Und das ist eigentlich ganz skurril, weil ich komme eigentlich aus einem Haushalt, der eigentlich das Gegenteil ist. Also meine Eltern haben beide im öffentlichen Dienst gearbeitet und ich würde auch sagen, eher so ein bürgerliches Umfeld, und Unternehmertum ist mir überhaupt nicht in die Wiege gelegt worden. Ich fand das aber immer total spannend, und ich habe letztens hier nochmal so ein, im Keller so ein Mickey-Mouse-Heft gefunden, da drin rumgeblättert, und ich habe mich dann daran erinnert, wie cool ich damals schon Dagobert Duck fand, der immer so irgendwie Geschäftsideen entwickelt hat und irgendwie sein Vermögen vermehrt hat. Ich fand das total cool, gar nicht, weil ich irgendwie das Vermögen so toll fand, aber weil der Typ einfach so alles selber bestimmt hat und alles selber gestaltet hat. Das fand ich irgendwie faszinierend. Und ich habe auch als ich Angestellter war, weiß ich noch, immer gerne so Zeitschriften gelesen. Also Impulse habe ich damals viel gelesen. Das ist ja so eine Unternehmerzeitschrift. Ja. Das fand ich schon immer spannend, hat mich immer schon viel mehr interessiert als so diese also so klassische Wirtschaftsgeschichten.
Ja, ja.
Und ich habe eigentlich keine großen Vorbilder gehabt, so muss ich sagen, als ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, weil es das damals auch nicht so richtig gab. Also wir haben 2012 gegründet, ja, und da gab es noch nicht so richtig diesen Gründerboom wie heute, ne? Also heute, ja, ist es ja ganz extrem, auch wenn du an Universitäten gehst, dass ganz viele Leute als Berufswunsch auch irgendwie Gründer nennen.
Richtig,
ne?
Richtig.
Habe ich von der WHU letztens noch eine Umfrage gelesen, die haben irgendwie Mitte der 2000er gefragt, da haben irgendwie 10% gesagt, dass sie sich das vorstellen können, und heute sind das irgendwie so 80% oder so.
Wow.
Also wir haben so einen gewissen Gründerkult auch, was sicherlich auch mit so Formaten wie Höhle der Löwen oder so zu tun hat.
Ja, richtig.
Und das gab es einfach damals nicht so. Und da haben wir es einfach so gemacht, wie wir es meinten, dass es funktioniert. Und haben einfach so unsere eigenen Regeln bestimmt und gesetzt. Und das war eigentlich auch ganz gut so, weil ich finde immer sehr schwer, dich so zu vergleichen.
Ja.
Du orientierst dich ja dann oft auch nach oben, ne? Was kann natürlich auch Anreiz sein, aber ganz ehrlich, oft frustriert das natürlich auch, ne, zu sehen, oder zu meinen, zum vermeintlich glauben, hey, die oder der, die ist viel erfolgreicher als ich, warum klappt das bei mir nicht? Und das ist, glaube ich, oft ein bisschen zu vereinfacht. Also da muss man tatsächlich immer auf seine eigene Situation gucken und auch sein eigenes Tempo finden, ne? Du hast auch, also jeder Mensch hat auch einen eigenen Rhythmus, in dem er Projekte vorwärts bringt oder sich selber auch in Situationen überhaupt reinbegeben möchte. Ich überlege gerade, ob es noch irgendwas gibt, wo ich sage, daran habe ich mich orientiert. Nee, habe ich nicht. Also wie gesagt, es gibt keine konkreten Personen, aber ich habe schon immer so aufgesaugt, wie andere das gemacht haben. Also das, glaube ich, vielleicht würde ich auch sagen, ist wichtig, immer zu gucken, links und rechts, was gibt es und wie machen es andere. Aber dann zu überlegen, wie kann ich das auf mich anpassen oder wie kann ich es für mich adaptieren.
Ja, das ist auch nochmal eine ganz interessante Sichtweise. Also es ist kann schon gute Impulse geben, sich an anderen zu orientieren. Aber wichtig ist es auch, dass man eigentlich auf sich selber guckt. Ja? Gibt es eigentlich Erfahrungen, die du in deiner Entwicklung gemacht hast, wo du sagst, da bist du sehr dankbar für, dass du die Erfahrung mitgenommen hast?
Ja klar, auf jeden Fall. Also erstmal ist Dankbarkeit natürlich total wichtig, um überhaupt Zufriedenheit zu haben. Das wissen, glaube ich, heute auch alle. Ne? Also sich auch ganz klar zu machen, dass nichts selbstverständlich ist. Und wie du ja eben auch schon, finde ich, total schön gesagt hast, auch den Erfolg feiern und zelebrieren. Das ist zum Beispiel was, wo ich noch nicht so gut bin. Also ich gehe dann schnell über auch Erfolge hinweg und setze mir dann lieber das nächste Ziel.
Ja.
Aber dankbar bin ich auf jeden Fall für diese Erfahrung, auch dieser großen Unzufriedenheit in meinem ersten Jobleben, also als Angestellter. Und ich finde das mal wichtig zu sagen, wenn ich das so sage, ich hatte super coole Kollegen, das waren auch echt tolle Firmen und tolle Projekte. Das hat gar nicht an denen gelegen, sondern ich habe einfach nicht dahin gepasst. So. Das war einfach nicht das Setup für mich. Ne?
Ja.
Und das war damals natürlich überhaupt nicht schön, sondern eher es war natürlich bedrückend und auch, hat mir sehr viel Energie gekostet, körperlich und seelisch. Aber da bin ich natürlich total dankbar für, weil mich das eigentlich in eine Situation gebracht hat, wo ich mich hinterfragt habe und hinterfragen musste und auch schauen musste, passt das noch für dich? Also ich bin so ein bisschen gezwungen worden, mich mit der Situation auseinanderzusetzen.
Ja.
Und ich bin auch auf jeden Fall auch dankbar dafür, wenn man das so sagen kann, dass ich den Mut hatte, zu sagen, okay, ich weiß eigentlich, dass, ich weiß auch jetzt, dass es nicht richtig zu mir passt. Aber das Wissen ist ja erst das eine, ne?
Ja, ja, natürlich.
Was dazukommen muss, ist dann halt die Umsetzung und die Konsequenz. Und dass ich das hingekriegt habe, das finde ich auch, finde ich super. Und das war so ein bisschen im Rückblick auf jeden Fall auch so, okay, einfach Augen zu und losrennen. Ne? Also, ja. aber das hat halt funktioniert für mich und ich glaube, wenn ich damals gewartet hätte, bis der richtige Zeitpunkt kommt oder bis ich mich irgendwie total sicher fühle oder bereit fühle, dann wäre ich heute noch da und deshalb war dieses Prinzip Augen zu und einfach machen, war schon genau das Richtige und das ist eine Erfahrung, wie gesagt, für die bin ich echt dankbar. Ja. Das kann man aber immer erst im Rückblick sagen, ne? Das ist,
ja.
Wir haben ja Das wirst du ja auch genauso kennen wie wir, wenn du Menschen begegnest oder die Coach, die halt gerade mittendrin sind in dieser Zwickmühle. Ne? Das sind ja Menschen, das sieht man denen ja wirklich schon fast am Gesicht an, wie kräftezehrend das ist, ne? Und auch wie sehr die das runterzieht. Da ist natürlich irgendwie total schwer, Dankbarkeit zu empfinden. Ne?
Und
Da sind die weit von entfernt. Aber im Rückblick war das für mich total wichtig und dafür bin ich auf jeden Fall dankbar.
Ja, nochmal Augen zu und einfach machen. Das ist sehr schön, ja. Sehr schöne Formulierung. Und natürlich auch der Hinweis nochmal darauf, dass Dankbarkeit ein ganz wichtiges Tool ist, ganz hilfreich ist, damit zu arbeiten. Und diese Momente sich aber häufig wirklich im Nachhinein erst als wertvolle Momente erweisen. Das ist ein ganz schönes Bedarf eines starken Gefühlsmanagements, um durch diese Prozesse durchzugehen.
Absolut. Aber man kann das natürlich auch, man kann ihm ja auch nachhelfen, Claudia, wie wir es eben gesagt haben, indem du dir einfach wirklich Ziele setzt, deine Ziele setzt, auch Tagesziele und am Abend einfach mal du siehst, wie viel du durchgestrichen hast und da kann man schon mal sagen, da gönne ich mir auch mal 20 Sekunden der Dankbarkeit und bin einfach mal dankbar dafür und lächle. Ich glaube, das ist schon mal ein ganz guter Anfang.
Ja, dein Selbstmanagement. Genau, da ist nochmal die Frage von meiner Seite, was hilft dir denn besonders gut, wenn du in Problemsituationen feststeckst? Da hast du ja in deinem Buch, in deinem neuen Buch auch ganz stark Bezug drauf genommen.
Ja.
Wenn du da nochmal ein bisschen was zu sagst.
Ja, du meinst jetzt wahrscheinlich so eine Situation, wo einem alles über den Kopf wächst, wo man das Gefühl hat, die To-Dos und die notwendige Zeit, um die zu abzuarbeiten, passt nicht zusammen. Oder werden so haushoch und turmhoch. Also das kenne ich ganz gut. Meine Form des Selbstmanagements in Krisenzeiten ist ganz klassisch, und zwar zur Ruhe kommen und einen Plan machen. Bei mir ist es immer so ein bisschen, wenn du so eine Kurve, so einen Kurvenverlauf hättest, dann würdest du sehen, dass sich bei mir so eine Kurve so ansteigt, in der ich emotional aufgewühlter und aufgewühlter werde, ohne aber so eine Art Bewusstsein darüber zu haben. Ja. Und da bin ich so eher in der Phase des wilden Huhns. Das heißt, irgendwie ich merke irgendwie so, Mann, es wird alles viel zu viel und ich versuche das nur noch irgendwie dem irgendwie gerecht zu werden. Und dann kommt aber immer so ein kritischer, so ein Tipping Point, durchbreche ich irgendwie so eine Decke in dieser Kurve und dann merke ich so, jetzt geht's gar nicht mehr, weil ich jetzt einfach nur noch irgendwie kopflos durch die Gegend laufe und dann setzt sowas ein wie, okay, jetzt mach jetzt Fokus, ne? Mach mal jetzt irgendwie ruhig und ordne mal deine Gedanken. Und das ist bei mir tatsächlich meistens auch damit verbunden, dass ich mich irgendwie auf einen etwas längeren Spaziergang begebe.
Ja. Ja.
Das heißt, das kann ich nicht am Schreibtisch machen. Also ich kann mich nicht hinsetzen und sagen, so, jetzt gebe ich dir eine Struktur, sondern das ist bei mir, ich muss irgendwie körperlich in Bewegung sein, um oben oder mental irgendwie so eine Art Zen-Zustand zu erreichen. Und dann ist es tatsächlich so, dass ich das versuche zu überblicken im Kopf, ne? Also dann so ein bisschen wie kennst du Sherlock, die Serie, Fernsehserie Sherlock Holmes mit dem, der macht auch immer diesen dieses innere, ich weiß nicht, wie der das nennt, irgendwie Wissens Dom oder sowas. Und dann sieht man so, wie die Hände so alles sortieren und alles in Pakete packen, ne? Und Wissenspakete sortieren. Und so ein bisschen ist bei mir auch, dass, also ich bin jetzt kein Sherlock, aber ich versuche einfach eine Struktur zu schaffen und, und einen Plan zu machen. Und witzigerweise, Fun Fact, ich führe dabei so Refgespräche, ja.
Ah, okay.
Also das ist so, dass ich dann irgendwo durch den Wald oder durch eine Wiese laufe oder einen Feldweg oder so. Und dann muss ich mir das selber aufsagen. Und vielleicht ist das auch so was Autosuggestives ein bisschen. Ja. Aber irgendwie kriege ich es ganz gut hin, dadurch mir so einen Plan zu machen und mir selber auch zu glauben, dass dieser Plan funktioniert. Und dann komme ich von diesem Spaziergang zurück, habe mich irgendwie körperlich bewegt. Das ist wahrscheinlich auch ganz gut, um so ein bisschen Adrenalin abzubauen.
Richtig, genau.
Habe mir im Kopf so einen Plan gemacht und habe mich auch selber davon, mir alle Argumente aufgesagt, warum das klappt. Und dann bin ich in so einem Modus, wo ich sage, okay, jetzt dann umsetzen. Und dann arbeite ich das ab. So ist das eigentlich immer mein Modus operandi.
Nein. Okay, das klingt doch richtig gut. Nochmal als schöne Anregung. Also Bewegung hilft immer.
Eine weitere Frage. Marius, wie gestaltest du deine Netzwerkarbeit? Du bist ja in einem ganz starken Team mit deinem Kollegen Robert Kötter als Partner, als Geschäftspartner, als ganz enger Kollege unterwegs.
Ja.
Wie gestaltest du deine Netzwerkarbeit? Wo bist du verbunden? Wo fühlst du dich zu Hause?
Ja, also ich glaube, also ich bin erstmal ein schlechter Netzwerker, wenn es um dieses klassische Business-Netzwerken geht. Also sowas wie auf Events gehen, sowas, wo man sich so einen Elevator-Pitch macht, wo man kalt auf Leute hinzugeht und sagt, ich würde mal ganz kurz gerne mich und mein Angebot vorstellen. Also da bin ich super schlecht drin, weil es mir einfach keinen Spaß macht und de facto mache ich es auch einfach nicht. Ich habe mir irgendwann angewöhnt, die Sachen, in denen die mir keinen Spaß machen, mache ich nicht, weil ich auch nicht gut mache. Ne? Was ich aber ganz gerne mache, ist so echte Kontakte pflegen und also über echtes Interesse an Menschen. Und das mache ich ganz gerne auch über Social Media. Also ich finde, Instagram ist so meine Lieblingsplattform aktuell. Yeah. Weil ich finde, dass da eine total gute und so ungezwungene Atmosphäre herrscht, um sich einfach wirklich zu vernetzen.
Yeah.
Facebook auch ganz, ist ja auch ganz okay, aber ich finde Facebook, also weil die Atmosphäre und der Umgang bei Instagram finde ich extrem besser als im Vergleich zu Facebook. Und da netzwerke ich total gerne und auch so ohne Hintergedanken. Weißt du, das sind dann wirklich, wenn ich Leute da finde, die ich spannend finde, dann connecte ich die oder kommentiere da irgendwas oder die kommentieren bei mir und dann kommen tatsächlich auch Gespräche zustande oder ich schreibe die an oder das funktioniert total gut. Das hat aber eigentlich gar nicht so diesen Business-Hintergrund. Ne? Sowas wie bei Xing oder LinkedIn oder so. Das mache ich halt auch, aber das finde ich ist mir zu gestellt. Also mir persönlich. Und ich setze eher auf diese echten organischen Kontakte. Und da werden Netzwerke auch größer. Das finde ich echt ganz schön. Aber eher so nebenbei, weißt du? Du kriegst spannende Leute, du kriegst einen coolen Impuls und ganz nebenbei irgendwann hast du das Gefühl, da ist jemand neu in meinem Netzwerk.
Ja, das ist total interessant, was Digitalisierung letztendlich heißt und welche Möglichkeiten bestehen. Und dass es neben dem Pitch Elevator ganz unabhängige Möglichkeiten gibt, dass es außerordentlich vielfältige, verschiedene Gestaltungs- und Einflussmöglichkeiten gibt, um Kontakte zu knüpfen, um ins Gespräch zu kommen, Impulse zu erhalten. Das ist ein sehr, sehr interessanter
Aspekt. Also ich finde, man muss auch den Kanal einfach wählen, der einem auch liegt und der einem Spaß macht. Weil ganz ehrlich, es geht um Kommunikation. Und wenn das gezwungen wird und gestellt wird, dann ist es keine Kommunikation mehr. Dann wie Schauspieler, ne? Und da habe ich einfach keinen Bock drauf, meine Zeit auch damit zu verschwenden. Und ich meine, wenn man gut darin ist, auf ein Event zu gehen, von mir aus irgendwie IHK oder von irgendwelchen Startups oder so, oder Gründernetzwerken, wenn man das total gerne macht und auch gut drin ist, nicht mit einem Glas Apfelschorle oder Mate-Tee, irgendwie einfach mal in eine Gruppe zu stellen, dann why not, dann wollen wir das machen. Aber ich für meinen Teil, das ist nicht mein Ding, das mache ich nicht.
Ja, das ist nochmal ein ganz wertvoller Beitrag deinerseits, Marius. Es gibt hier nicht die Kategorien, das ist gut, das ist schlecht, besser, schlechter. dieses Schwarz-Weiß-Denken an dieser Stelle, das bringt wenig weiter, sondern es geht um ganz persönliche, individuelle Erfahrungen, die auch immer sehr viel mit eigenen Gefühlen und Befindlichkeiten zu tun haben. Gut, jetzt sind wir auch ganz kurz vor Schluss. Jetzt kommt die letzte Frage. Welche sind deine drei wichtigsten Erkenntnisse als Unternehmer? Was würdest du deinem jüngeren Ich oder einem jüngeren Kollegen raten? Was würdest du ihm empfehlen? Was ist wichtig zum Einstieg?
Also wir haben ganz am Anfang mal, haben wir mal mit einem Typen zusammengesessen, der ging für eine Kooperation, die aber nie zustande gekommen ist. Und das war so ein ganz alter Hase, ein ganz alter Business-Hase. Und da habe ich damals so, da waren wir vielleicht ein Jahr im Geschäft, habe ich so ein bisschen geklagt und gesagt, ich finde das so mühsam, dass irgendwie man alle Türen selber aufstoßen muss. Da haben wir, glaube ich, eben auch schon drüber geredet. Ich habe im Vorgespräch war das, dass man halt als Selbstständiger jeden Euro, bis du den verdienst, musst du halt unglaublich viel Energie im Vorfeld aufwenden, damit das reinkommt. Das gesagt, habe ich eigentlich nie vergessen. Meine Erfahrung ist, als Selbstständiger musst du die Türen selber aufmachen. Ne? Und Rückblick nach fast 10 Jahren würde ich es auch so unterstreichen, dass du einfach nicht darauf warten kannst, bis sich Türen öffnen oder sich für Chancen ergeben, sondern wenn du sie dir nicht selber kreierst und die Türen nicht selber aufmachst, passiert auch nichts. Und dafür ist der Wettbewerb viel zu hart. Dafür gibt es andere Leute, die super hart an ihren Zielen und an ihren Visionen arbeiten. Das heißt, du musst tatsächlich selber vorangehen und diese Türen selber aufmachen. Also nicht darauf warten, bis was passiert. Das ist so das Erste. Das Zweite ist tatsächlich, vergiss tolle Ideen. Also es kommt nicht auf tolle Ideen an. Eine tolle Idee sind 10% von der Erfolgsstory. 90% ist halt tatsächlich Umsetzung, ne? Disziplin, bis dranbleiben, nicht aufgeben, ja, also tatsächlich Ideen auf die Straße bringen. Und da schließt sich wieder der Kreis zu meinem Buch, wo ich der Frage ja auch nachgegangen bin, wie kommt man eigentlich in die Umsetzung? Yeah. Weil die meisten Leute und auch so viele Leute, also angehende Unternehmer, die beschäftigen sich viel zu lange mit der Idee und grübeln und malen die aus im Kopf und bauen noch ein kleines Stück dran und schmücken die aus. Und das ist total, das ist voll die Zeitverschwendung, ja. Also eine gute Idee haben viele, ja. Also jeder hat fast eine gute Idee. Erfolgreich sind die Leute, die es schaffen, diese gute Idee umzusetzen und die wirklich auf die Straße zu bringen. Und das darf man einfach nicht vergessen. Und da kommen halt so Dinge ins Spiel, wie halt eben schon gesagt, sowas wie auch mal Durchhaltevermögen, Willensstärke, Dinge zu tun, die keinen Spaß machen. Das ist überhaupt nicht schillernd, das ist überhaupt nicht schön. Ne? Die meisten Leute beschäftigen sich gerne mit diesen schillernden Sachen. Sowas, man malt sich aus, man malt sich im Kopf aus, wie man der erfolgreiche Unternehmer ist, wie man auf der Bühne beklatscht wird, wie die Leute dein Buch lesen. Ja? Das ist alles total schön und leicht, das macht auch Spaß, damit beschäftige ich mich gerne. Ich kann eine Stunde lang mir vorstellen, wie mein Buch irgendwie hochgelobt wird. Aber wird halt erst gelobt, wenn ich es auch schreibe. Und das, da kommen wir ins Spiel, die nicht so schön sind. Nämlich hinsetzen, wenn man keine Lust hat, hinsetzen, wenn das Kind krank ist, hinsetzen, wenn man keine Ideen hat, hinsetzen, wenn es 3 Uhr nachts ist oder 5 Uhr morgens. Ja, das Gleiche gilt ja auch für andere Ziele, nicht nur fürs Buchschreiben, sondern auch fürs Unternehmen gründen, fürs Sport machen, fürs Abnehmen von mir aus. Ja, also das ist völlig egal. Weg von diesem schillernden, ich male mir aus, wie schön es ist, hin zu den unangenehmen Dingen. Die gehören halt auch dazu. Aber wenn du die machst, kommen halt auch die schönen Dinge irgendwann dazu. Und ich habe ganz oft morgens gesessen und an diesem Buch geschrieben, obwohl ich überhaupt keine Lust hatte. Und ich wusste nicht, wie ich diese 10 Seiten füllen musste, die ich am Tag zu schreiben hatte. Ja. Irgendwann kommt aber der Moment, wo du dann dieses Buch in den Händen hältst. Und dann bist du wieder bei diesen schönen Sachen. Aber die bedingen halt eben auch die Umsetzung. Und das sind so 2 Sachen, die ich, glaube ich, die ich ganz wichtig finde. Also Türen selber aufmachen und halt auch den Biss entwickeln, Sachen umzusetzen. Weil dann unterscheidet man sich von den Leuten, die immer drüber reden und die davon träumen, irgendwas zu machen, aber die es nicht tun, zu denen, die halt wirklich machen.
Ja, da hast du nochmal 2 ganz wesentliche Erfahrungen nach vorne geschoben, Marius. Der Unterschied zwischen den Träumern, denjenigen, die gerne möchten, und denen, die dann tatsächlich handeln. das sind letztlich auch viele Routinen. Routinen sind das A und O. Und zwar dann routiniert dein Ding zu machen, wenn Kinder krank sind und auch wenn du keine Lust hast. Das soll durchaus dem einen oder anderen passieren. Dann ist es wichtig zu handeln und weiterzumachen.
Ja. Also Emotionen sind total wichtig in der Motivationsphase. Also sich für ein Ziel zu begeistern, so Feuer zu fangen und richtig Bock drauf zu kriegen, dann sind Emotionen total gut. In der Umsetzung, also man redet ja in der Psychologie von Motivation, die Zielsetzung, und die Volition ist ja die Umsetzung. Und in der Volition musst du es manchmal eben umgekehrt machen. Da musst du Emotionen halt eben im Griff kriegen, im Zaum halten, weil wenn du nur dann schreibst am Buch oder nur dann an deiner Firma arbeitest, wenn du total Lust hast, total motiviert bist, dann machst du es einfach nie. Ja? Dann passiert nichts.
Ja. Und dann gibt es natürlich immer wieder Gründe, wichtige Gründe. Also in dieser Disziplin ist unser Gehirn einfach ausgezeichnet. Das hat der amerikanische Kommunikationswissenschaftler Paul Watzlawick hervorragend in der Anleitung zum Unglücklichsein beschrieben. Gründe zu handeln oder nicht zu handeln. Auf alle Fälle Gründe. Als letztes noch, Marius, wann bist du im Flow? Was begeistert dich? Was sind deine persönlichen Flow-Momente?
Tatsächlich, wenn ich meiner Neugier folgen darf. Und das ist, glaube ich, so einer der Grundantriebe überhaupt für mich. Auch jetzt bei der Firmengründung, bei den Büchern, die wir geschrieben haben oder beim letzten Buch, das ich geschrieben habe, ist es tatsächlich die Grundlage immer so eine echte Neugier, eine Frage auf den Grund zu gehen oder so einem Themenfeld auf den Grund zu gehen. Und wenn ich das machen kann, dann bin ich, glaube ich, tatsächlich im Flow und achte irgendwie weder darauf, wie viel Zeit habe ich jetzt hier schon investiert oder ist draußen gerade Tag oder ist es gerade nachts. Habe ich was gegessen, habe ich nichts gegessen? Also da bin ich wirklich so im Flow-Moment drin. Und das ist bei mir, das ist einfach Neugier stillen, Neues entdecken.
Wunderbar. Herzlichen Dank, Marius. Ich freue mich. Wann warst du das letzte Mal im Flow? Also wann bist du das letzte Mal so richtig in deinen Aufgaben, in deinen Tätigkeiten ein- und abgetaucht und hast Raum und Zeit um dich herum komplett vergessen? Die Glücksforschung spricht von der Wichtigkeit und betont Flow-Momente für dein Arbeits- und Lebensglück. Also notier sie dir, schreib sie dir groß auf einen Zettel, auf das schönste Blatt Papier, was du hast, und dann achte drauf, wann du im Flow bist, möglichst sehr viel jede Woche. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Schön, dass du wieder dabei warst beim Podcast Create Your Work Life. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Claudia, ciao.